Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Jetzt sind Kim Kindermann und Wiebke Poromka im Studio aus unserer Lesart-Redaktion mit ihrem persönlichen Blick auf unsere hauseigene Deutschlandfunk-Kultur-Bestenliste, die wir jeden Monat veröffentlichen. Und darauf steht auch dieser Titel: Hütten, Obdach und Sehnsucht von Petra Ahne. Kim Kindermann, was ist das denn für ein Buch?
Es ist ein ganz vielschichtiges Hüttenlesebuch, wenn man so will. Kein Aspekt in Sachen Hütte lässt nämlich Petra Ahne hier aus. Das Buch ist wirklich eine echte Entdeckung, wie ich fand, von Adam und Eva über die amerikanischen Siedler und ihre Blockhütten bis hin zum Architekturgott Le Corbusier, der fernab, wie ich hier gelernt habe, in einer kleinen Hütte gelebt hat, wenn er nicht in Paris war, und der die Hütte als Denkfigur in seiner gesamten Bautheorie immer präsent hatte. Und all das kongenial verwebt mit der eigenen Hütte, die nämlich Petra Ahne in Brandenburg jetzt gebaut hat, entsteht hier ein ziemlich kurzweiliges, essayartiges Buch.
Und das ist so toll, dass wir es auf die Liste setzen, Wiebke Poromka.
Absolut, es ist ganz irre. Wir haben ja jetzt gerade schon gehört, was da alles drinsteckt in diesem Buch. Und man muss dazu sagen, dass das ja nur knapp 120 Seiten lang ist. Also im Grunde ein Buch wie eine Hütte, man staunt, was da alles reingeht. Und so ist es auch von der Anlage her. Das ist nämlich kein fußnotengesättigtes Sachbuch, was von so einer autoritären Perspektive Wissen uns was vermittelt, sondern die Petra Ahne geht tatsächlich von ihrem Gefühl, von ihrem Erleben aus, wie sie nämlich plötzlich diese Sehnsucht entwickelt nach dieser Hütte, wie sie anfängt, die zu bauen. Und sie fragt sich, warum möchte ich das eigentlich so gern? Woher kommt dieses Gefühl? Und dann macht sie sich auf den Weg und sammelt Wissen.
Ja, ich fand tatsächlich, das stimmt, was Wiebke hier sagt. Ich finde, es ist eigentlich die perfekte Vorlage für ein Sachbuch, wenn man so will, weil sie setzt nichts voraus. Sie holt einen total ab vor, im Hier und Heute. Ich hatte überhaupt keinen Bezug zu Hütten. Also ich finde Hütten auch ganz reizend. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir meine Gartenhütte hier so ausschmücke. Aber was sie da erzählt, das ist so großartig. Das ist ein ganz großes Kompliment, weil sie eben nicht nur so Architekturgeschichte hier erzählt, was man ja jetzt denken könnte, sondern sie nimmt uns ja auch mit zu den Menschen, die in den Hütten leben. Also sie besucht dann zum Beispiel einen Günther Hamker, der seit 55 Jahren allein in einer Hütte in Niedersachsen lebt und der sich dauernd Fragen gefallen lassen muss, was bist denn du für ein komischer Typ? Und das macht sie so weiter. Also die Hütte, die Hexe lebt in der Hütte. Wer lebt eigentlich in der Hütte?
Ja, also sie beschreibt eben nicht nur die Faszination, die man hat, warum man sich danach sehnt, weil man eben ein Obdach haben will. Das kann man ja durchaus auch ganz im übertragenen Sinne sehen, ne? Wo der ideologische Überbau fehlt, da will man so eine kleine Geborgenheit. Sie beschreibt aber eben auch die Ambivalenz, eben Einsiedlern gegenüber, ne? Das ist ja auch immer so eine, mit so einer Abschottung von der Zivilisation verbunden. Und man hat sozusagen auch einen kritischen Blick darauf. Das lässt sie nicht aus.
Was nicht alles gibt. Hütten, Obdach und Sehnsucht. 5 Titel zeichnen wir immer aus auf unserer Liste. Einen zweiten wollen wir uns anschauen. Artverwandtes Buch, könnte man sagen. Es geht wieder um Natur, speziell um die Magie des Staunens. So heißt das Buch von Rachel Carson. Die amerikanische Biologin, 1964 ist sie verstorben, war eine ganz wichtige Person für die Umweltbewegung. Wiebke Poromka, worum geht es denn in diesem Buch?
Im Grunde steckt die Essenz schon im Titel, nämlich es geht um das Staunen und um die Kraft, die dieses Staunen entwickeln kann, nämlich die Kraft zu lernen, zu erfahren und vor allen Dingen auch zu begreifen, dass die Natur was Schützenswertes ist. Und was die Carson macht, ist im Grunde was ganz Einfaches. Die erzählt nämlich, wie sie mit ihrem kleinen Neffen die Natur entdeckt, wie sie an der Brandung steht des Ozeans, wie sie die kleinen Krabben beobachtet, die da nachtaktiv sind, oder wie sie bei Regen durch den Wald geht. Und dann fängt sie selbst an zu staunen, weil sie merkt, wie dieser kleine Neffe plötzlich ganz viel Wissen über diese Natur angehäuft hat, wie er Funktionsweisen kennt, wie er Namen kennt. Und sie hat ihm das aber nie erklärt oder dozierend beigebracht, sondern aus seiner Neugier heraus ist dieses Wissen erwachsen.
Ja, genau. Sie sagt nämlich, dass erst, wenn man Natur fühlt, dann wird man ein fühlender Mensch. Also sie macht diesen Schritt, dass sie sagt, du musst die Kinder rausnehmen, damit sie überhaupt Natur begreifen, damit sie sie erfühlen. Und dann hast du erst einen Erwachsenen, der später auch in der Gesellschaft richtig mitmachen kann, der fühlbar ist, der empathisch ist. Ich fand es ganz toll, weil nämlich tatsächlich, als das Buch geschrieben wurde, 1960, da hat ja gerade die Glotze so einen Einzug gehalten ins Familienleben. Insofern ist dieses Buch total, total aktuell, weil wir kämpfen ja heute mit den Handy- und computersüchtigen Kindern zu Hause. Und hier heißt es also, raus mit den Görn, nehmt sie, zerrt sie raus, damit was aus ihnen erreichen wird. Also insofern super, super.
Ja, und man muss natürlich sofort an diese Klimaproteste der Schüler denken, weil was die Carsten macht, ist, dass sie sagt, man muss mal unkonventionell sein, ruhig mal das Kind einfach eine halbe Nacht nicht ins Bett stecken, sondern lieber das Meer angucken. Und wenn man jetzt auf diese Klimaproteste guckt, sind es ja immer wieder Leute, die sagen, ah, die sollen aber nicht die Schule schwänzen, die müssen doch lernen. Und Carsten zeigt, wie man eben gerade durch das Unkonventionelle, auch durch den Regelbruch lernen kann.
Ja, Carsten ist also vielleicht noch ganz wichtig. Sie ist ja bekannt geworden, 62, mit der Stumme Frühling. Und auch das schließt wieder an diese jetzigen Kinderproteste, die ja ganz vorne mit Greta Thunberg angeleitet werden. Sie ist eigentlich sowas wie die alte, die Urmutter der Greta Thunberg, weil sie hat mit diesem Buch erreicht, dass DDT verboten wurde. Also es zeigt sich, wenn man die Natur versteht und wenn man sich für sie einsetzt, dann kann was gelingen.
Und trotzdem wirkt es noch so frisch, obwohl es jetzt, wenn ich richtig rechne, fast 50 Jahre alt, 60 Jahre sogar drauf hat, dieses Buch.
Ja, Essay. Absolut, weil es einfach so eine überzeitliche Weisheit hat, glaube ich. Ne?
Genau, es ist auch tatsächlich zu verstehen in der Tradition dieses Nature Writings. Das ist ja gerade auch wieder ganz stark im Vormarsch, im Sachbuchbereich. Also denken wir nur an H wie Habicht. Das war das Buch, da sind alle niedergelegen. Und insofern zeigt sich hier diese Ideen, die waren alle schon mal da. Die erfahren sowas wie so eine kleine Rotation, eine Wiederkehr. Insofern könnten wir natürlich auch ein bisschen stutzig werden und sagen, wieso ist das eigentlich immer so, dass man uns immer wieder neu sagen muss, hey, schützt die Natur und wir es trotzdem nicht schaffen. Also insofern großartiges Buch, ganz knapp, schön illustriert. Also insofern eine große, große Empfehlung.
Hütten und Magie des Staunens. Wiebke Paromka, Kim Kindermann, schönen Dank für diese Empfehlung von unserer monatlichen Bestenliste. Petra Arnes Buch. Hütten, Obdach und Sehnsucht ist bei Mattes und Seitz Verlag erschienen und die Magie des Staunens von Rachel Carson bei Klett-Cotta veröffentlicht. Die ganze Liste, die können Sie auf unserer Website einsehen, aber Sie können sie auch gedruckt abonnieren. Schreiben Sie uns eine Zeile mit diesem Wunsch und Ihrer Adresse einfach an lesart@deutschlandfunkkultur.de und dann kriegen Sie literarische Post jeden Monat.